Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, in unserem Text, den wir heute zu betrachten haben, der am Ostermorgen spielt, schauen wir auf einen der Tiefpunkte und einen der Höhepunkte der gesamten Christenheit. Denn wir schauen der gesamten Christenheit zu der Zeit eigentlich zu, wie sie in einer Krise steckt. Also es gab nicht so richtig viele, die zu dem Zeitpunkt jemals gesagt hätten oder gefühlt hätten, ich lebe jetzt mein Leben mit Jesus. Das waren im Wesentlichen seine 12 Jünger und sicherlich noch ein paar Personen drumherum, aber das war eigentlich die gesamte Christenheit ihrer Tage. Und die war in einer tiefen Krise. Vielleicht in der tiefsten Krise, die jemals Menschen in Glaubensfragen durchleiden mussten. Denn es war so ein Wendepunkt. Das haben wir hier in der Gemeinde zumindest ja schon oft bedacht in Bezug auf Karfreitag und Ostern. Wenn du das schon mal gehört hast, weißt du, was ich meine. Aber wir schauen uns die Situation doch einen Augenblick an, denn das lohnt sich heute unbedingt. Wir können feststellen, dass die Jünger sich in der Gemeinschaft wiedergefunden haben. Sie haben das getan, was sie jetzt ein paar Jahre lang mit Jesus geübt hatten, nur jetzt war Jesus nicht da. Kurz davor hatten die Frauen am Grab eine echte Glaubenserfahrung gemacht, aber die Jünger haben wie oft in ihrem Leben nicht so ganz realisiert, was los war. Sie waren eigentlich oftmals ein bisschen verzögert. Vielleicht gibt es Ehefrauen, die über Ehemänner sowas auch denken, dass sie denken, da, der kriegt das manchmal nicht so schnell mit. Das könnte man an dieser Stelle mal denken, aber also meine Frau lächelt hier gerade, die denkt das auch so. Aber egal wie es ist, die Jünger haben es nicht so schnell geschnallt wie die Frauen. Und sie zogen sich also in ihre Gemeinschaft zurück. Sie gingen in irgendeinen Ort und da machten sie alle Türen zu, Fensterläden zu. Sie versammelten sich in der tröstenden Gemeinschaft. Das hatten sie jetzt so erlebt. Aber sie waren auch zutiefst verstört. Sie hatten erlebt, dass diese Gemeinschaft eine wahnsinnige Stärke ausgestrahlt hat, dass sie gefühlt haben, wenn sie zusammen waren mit Jesus, dass eine neue Vision vom Leben, eine neue Hoffnung bis über den Tod hinaus zu ihnen kam. Und da gab es Momente, wo sie sich auch stark gefühlt haben und wo sie Glaubensaussagen gemacht haben, starke Statements. Am Karfreitag haben sie ganz sicher gefühlt, dass sie sich geirrt hatten. Das war das Scheitern schlechthin. Es war das Zerbrechen jeglicher menschlichen Hoffnung auf Jesus als jemand, der Heil und Glück und Zukunft in ihr Leben hätte bringen können. Es war ein Scheitern einer kompletten Glaubenserfahrung. Sie hatten das gedacht. Und ich weiß, dass manche unter uns sind, die ähnliche Erlebnisse schon hatten. Ich höre das immer mal in Gesprächen, dass jemand zu mir sagt, ich habe mal geglaubt. Ich habe mal als Mädchen oder als Junge, habe ich mal gebetet und habe das auch gut gefunden. Und dann ist es mir verloren gegangen. Das passiert Menschen. Es passiert auch im mittleren und im späteren Leben noch, dass etwas, was zu halten schien im Glauben, dann doch nicht hält. Dass die Intensität zum Beispiel nachnimmt. Und man mit so einem latenten Gefühl von Verunsicherung und Schuld durch sein Leben geht. Und sich fragt, komme ich nochmal dahin zurück, wo ich mal war, wo die ganze Leidenschaft in mir ist. Die Emmaus-Jünger sagen sowas, kennt ihr vielleicht die Geschichte, brannte nicht unser Herz in uns. Also dieses Herzensbrennen, wenn das weg ist. Das ist die Situation der Jünger. Da brennt nichts mehr. Da ist Trauer, Schmerz und tiefste Dunkelheit um sie. Sie fühlen an diesem Tag, Jesus ist weg. Dieses Kapitel können wir jetzt abschreiben. Und ob Gott uns jetzt gut ist, wissen wir plötzlich auch nicht mehr. Denn als Jesus da war, haben sie gefühlt, Gott ist uns gut. Und ob wir als Gemeinschaft irgendeine Zukunft haben, war auch fraglich geworden. Denn eine Gemeinde ohne Jesus stirbt ja auch sofort. Das muss man auch mal sagen. Also, was haben sie? Nichts. Nur noch sich selbst. Und deshalb versammeln sie sich, sie treffen sich, um sich gegenseitig zu trösten. Und sofort kommt etwas noch ganz Neues dazu, nämlich Angst. Jesus hatte keine Tür. Er hat das mal gesagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt, hat nicht mal ein Bett. Draußen schlafen, das fand Jesus völlig okay. Er besaß nicht mal eine Tür, die er hätte zumachen können. Und die Jünger, als sie Angst haben, gehen sie in einen Raum, machen die Türen zu, weil sie jetzt Angst haben, dass sie jetzt verfolgt werden und sitzen da in ihrer Sorge. Es ist ein so krasser Gegensatz zu Jesu Haltung, der raus wollte und Menschen Glauben bringen und Hoffnung bringen. Die Jünger bringen niemandem mehr irgendwas. Sie fragen sich gerade, ob sie als Gemeinschaft überleben werden und ob es überhaupt noch eine Hoffnung gibt. Ohne Jesu direkte Anwesenheit fallen sie sofort in Angst zurück. Und wir schauen dabei zu, wenn wir auf diesen Text blicken, auf etwas, von dem wir heute wissen, dass es anders gekommen ist, aber da stand es auf Messerschneide. Das war ein Augenblick, in dem das gesamte Projekt Christenheit dicht davor war, in sich zu kollabieren. Es war so kurz davor. Im besseren Fall konnte das jetzt eine Phase der Besinnung sein, hinter den verschlossenen Türen, die Situation neu bewerten und dann machen wir weiter. Vielleicht so eine Art Amtskirche, also wo Jesus nicht zwangsläufig dabei ist, aber man irgendwie so weitermacht. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, glaube ich. Sie hätten auch in Angst und Panik verfallen können. Keinen klaren Kopf mehr, alle laufen auseinander und lösen sich auf. Oder es könnte ein Wunder passieren. Aber ohne ein Wunder war an diesem Tag auch nicht mehr viel zu erwarten. Es ist vielleicht auch, das muss man ja auch sagen, zu viel erwartet, dieser Art von Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit noch optimistisch zu begegnen, mutig oder gar kraftvoll. Denn dieses Scheitern Jesu am Kreuz war schon sehr eindrücklich und sehr dramatisch. Und dass er gesagt hatte, dass er auferstehen würde, dass er wiederkommen würde, wir sind beim Thema Advent, war ihnen jetzt sicherlich nicht mehr naheliegend. Also für sie war das die tiefste denkbare Dunkelheit. Ihre Hoffnung, ihr Glauben, die bessere Zukunft war ihnen genommen. Und für sie ist der Ostermorgen nichts. Er ist ihnen nichts wert. Im Gegenteil, er ist noch weniger als nichts. Er geht total ins Negative. Weil er quasi der Bilanztag ist einer gescheiterten Hoffnung. Und es ist für viele Menschen hier und heute und für die, die im Internet zuschauen, auch für manche, jeden Tag genau so. Wenn du gläubig bist und eine Hoffnung hast, vergiss das nicht. Vielen Menschen geht es nie anders als diesen Jüngern, diesen beklagenswerten Männern dort am Ostermorgen. Wenn nämlich sich eine Glaubenshoffnung nie erfüllt hat in deinem Leben, dann ist das deine Geschichte. So gescheiterte Gebete im 12. Lebensjahr vielleicht. Oder gescheiterte Glaubenserfahrungen mit 35. Wenn ein Kind stirbt in der Familie. Oder andere dramatische Dinge passieren, die den Glauben erschüttern und wo so dieses Konzept, ich glaube an einen liebenden Gott und hoffe auf ihn, plötzlich atomisiert wird. Das ist tiefste Dunkelheit und auch berechtigtermaßen tiefste Dunkelheit. Das ist für mich kein rhetorisches Konstrukt, um gleich eine Hoffnung drauf zu bauen, sondern das ist ernst zu nehmen, das ist wirkliche Dunkelheit. Wir haben es hier mit erwachsenen Männern zu tun, die wahrscheinlich allesamt den Tränen nahe waren. Tiefste Dunkelheit. Und dass Glauben in so eine Situation hineinkommt, ist wirklich unwahrscheinlich. Und es gibt wirklich viele ernstzunehmende, kluge Menschen, die in unserer Stadt hier formulieren würden, ich würde schon gern glauben, aber ich habe keinen Glauben, ich habe keine Hoffnung und ich kann sie mir auch nicht irgendwie machen. Wenn ich an so etwas denke wie den Tod, dann denke ich an Angst, dann fühle ich Angst und wenn ich an eine ewige Zukunft denke, denke ich nichts. Das ist ein total realistisches Szenario, vieler, vieler Menschen, vielleicht sogar der Mehrheit an Menschen in unserer Stadt. Und ich mache jetzt hier kein Public Voting in der Kirche, aber ich würde glauben, dass etliche die Hand heben würden und sagen, das fühle ich genau so. Und noch etwas ist mir aufgefallen in unserem Text, nämlich, dass die Jünger auf nichts gewartet haben. Sie hatten von Jesus gehört, er würde auferstehen und trotzdem haben sie nicht gewartet. Da steht nichts von im Text. Sie sind trauernd zusammengekommen, nicht mit einer Hoffnung oder einer Erwartung auf etwas Besseres. Und das ist, glaube ich, ein desillusionierter Glaube, der nichts mehr erwartet und nichts mehr hofft. Und das passiert Menschen, dass wir an so einen Punkt kommen. Und genau an diesem Punkt, genau an dieser Nulllinie, wo man glaubt, dass es nicht mehr tiefer gehen kann in seiner Glaubenserwartung, genau an diesem Augenblick passiert es den Jüngern, dass Jesus ihnen begegnet, dass der auferstandene Jesus in den Raum tritt. Und es ist kein Zufall, dass Johannes geschrieben hat, die Türen waren zu, sie waren verschlossen, denn es geht um nichts anderes als um ein Wunder an dieser Stelle. Um das Wunder eines erhörten Gebets vielleicht in unserer Wirklichkeit heute. Oder um das Wunder einer wirklichen eigenen Glaubenserfahrung. Ich rede nicht von etwas, was ich dir heute herbeirede. Das ist nicht das Thema. Es geht darum, ob du selbst in deinem Leben, wo du bist, eine Erfahrung machen könntest, die diesem Augenblick ähnelt. Deine persönliche Glaubenserfahrung. Denn diese Jünger waren normale Leute und sie haben die Erfahrung gemacht an diesem Tag, haben selbst erlebt, dass Jesus plötzlich so da war, dass sie es verstehen konnten. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie Gott sich dir so zeigen könnte, dass du es verstehen kannst. Das ist wirklich sehr individuell. Ich weiß, wie es mir passiert ist und ich habe es nicht erwartet. Aber ich weiß, dass das geschieht. Und hier in dieser Situation ist es so, dass Jesus in den verschlossenen Raum tritt, durch die Wand diffundiert oder keine Ahnung, wie das da geschehen ist. Er ist plötzlich körperlich anwesend. Er zeigt ihnen seine Hände mit den Löchern drin und die Speerwunde in der Seite. Und er sagt das Einzige, was jetzt wichtig ist, nämlich Friede sei mit euch. Das sind Augenblicke, in denen einem, glaube ich, das Herz stehen bleibt, wenn so etwas geschieht. Da sterben Menschen am Schock. Deswegen ist, glaube ich, das, was Jesus sagt, auch angemessen. Aber es hat auch tiefere Ebenen und die möchte ich mit euch anschauen. Ich möchte aber, bevor ich das tue, noch einen Augenblick stehen bleiben bei dem Denken derer, die sich selbst als nüchtern denkende, vielleicht auch naturwissenschaftlich geprägte Menschen sehen und bezeichnen und auch so sind. Denn was hier in dieser Geschichte passiert, ist ganz eindeutig gemeint als etwas Übernatürliches. Diese Geschichte erhebt den Anspruch, dass Gott sich innerhalb der Naturgesetze, nämlich eines Raumes, der Mauern hat und Türen und Fensterläden und alles, was man so tun muss, um sich abzuschotten von der Außenwelt, dass Gott diesen Raum betreten kann. Dass er also die Naturgesetze der Physik, der Masse durchschreiten kann. Und ich betone das deshalb so, weil hier eine wissenschaftliche Erfahrung ad absurdum geführt wird. Es ist die Behauptung der Bibel, dass Gott die Naturgesetze überschreiten kann, dass er also tatsächliche Wunder tun kann. Und ich betone das deshalb, weil jeder, der so denkt und so nüchtern an die Sache rangeht, wenn wir zum Beispiel ein Gebet sprechen, ich bin auch so jemand, ich tue sowas, ich denke solche Dinge. Ich bin total naturwissenschaftlich geprägt in meinem Leben. Und wenn ich bete, dann weiß ich, dass ich jetzt gegen ein Naturgesetz glaube. Dass ich erwarte, dass ein Gott, der naturwissenschaftlich nicht erfassbar ist, mich hört und mir antwortet und er tut es. Ich erwarte also in diesem Augenblick des Glaubens, dass Gott das kann. Dass es einen Gott gibt, der das transzendiert, so sagt man das ja. Und das ist die Beschreibung dieses Moments. Jesus, der auferstandene Sohn Gottes, transzendiert einen naturwissenschaftlich gefassten Raum aus Steinen und betritt ihn und begegnet dort Menschen, die nur so mittelgläubig waren. Besonders doll sah es nicht aus mit denen. Und er sagt ihnen dann dieses Trostwort, soll es glaube ich sein, Friede sei mit euch. Das hat in unserer Welt heute eine neue Bedeutung gewonnen, aber wir schauen uns mal an, was Jesus in ihrer Situation meinte. Denn diese Männer haben keinen Frieden mehr gefühlt. Vielleicht hatten sie Momente in ihrer Geschichte mit Jesus, sie sind ja einige Jahre mit ihm unterwegs gewesen, wo sie so etwas gefühlt haben wie Frieden der Seele. Also ein Augenblick, in dem sie gefühlt haben, mit Gott und mir ist jetzt alles in Ordnung. Ich fühle Nähe zu Gott, in dieser Nähe zu Jesus. Ich fühle, dass das, was mich von Gott trennen könnte, jetzt befriedet ist. Und ich fühle Frieden, wenn ich an meine Zukunft denke. Es ist mal ein Augenblick, alles in Ordnung. Innere Ruhe und Gelassenheit. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist auch ein Text für diese Tage, nicht? Mal innere Ruhe und Gelassenheit. Kompletter Frieden, das wünsche ich mir echt. Wir reden zu Hause zu oft über schwierige Themen, über die Last, die auf uns liegt als Familie, als Volk, wie schwer es ist, in diesen Tagen zu existieren. Und wir leben in einem Erste-Welt-Land. Friede sei mit euch, das hat eine Menge Ebenen. Aber für die Jünger hatte es auf jeden Fall die Ebene, Jesus stellt einen Zustand für sie her, den sie gerade verloren hatten, nämlich mal so inneren Frieden zu haben und sich Gott gegenüber sicher zu fühlen, sich verbunden zu fühlen mit Gott und miteinander. Da wurden die Jünger froh, sagt Johannes, dass sie den Herrn sahen. Und dann sagt Jesus das nochmal. Friede sei mit euch. Und da habe ich mich gefragt, warum wiederholt er das eigentlich? Und da habe ich über etwas nachgedacht, was ich manchmal fühle und vielleicht fühlst du das auch. Die Jünger hatten ja gerade eine Situation erlebt und die ist jetzt gerade hinter ihnen. Jetzt sehen sie Jesus wieder und es wird nicht lange dauern. Also bei einem normalen nordeuropäischen Menschen wahrscheinlich nur wenige Minuten, dass man zurückdenkt und sich fragt, was war das denn gerade? Da habe ich gerade gezweifelt. Da war ich gerade in der Tiefe verloren. Mein Glaube hat ab Freitag nur 2 Tage gebraucht, um zu Staub zu zerfallen. Vor kurzem waren das noch tiefgläubige, total überzeugte Christen gewesen. Und schon 2 Tage später waren sie kaum noch gläubig zu nennen. Und da gibt es eine Rückbetrachtung solcher Situationen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das. Dass ich manchmal so Momente habe, wo ich sagen würde, da erlebe ich mich selbst nicht als die beste Version meiner selbst. Da fühle ich mich nicht so gläubig, wie ich gern wäre. Da bin ich nicht so stark in meinem inneren Menschen, wie ich gern wäre. Und dann blicke ich zurück auf einen Augenblick der Schwäche, auf einen Augenblick des Zweifels. Und dann ist tiefe Not da. Und da sagt Jesus, das 2. Mal, Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Er schaut gnädig auf dich, er schaut voller Liebe auf dich, er schaut verstehend auf dich, auch auf deine missglückte Vergangenheit, auch auf das, was jetzt gerade nicht so grandios war, was nicht vorbildlich war, wo man nicht sagen kann, sie ist wirklich immer sehr treu gewesen als Christin. Er war immer ein gläubiger Mensch und hat immer nur das Beste von sich gezeigt. Nein, nein. Jesus redet hier zu Männern, die gerade noch gezeigt haben, dass sie es nicht drauf haben. Dass sie so stark in ihrem Glauben, in ihren Überzeugungen gar nicht sind. Dass das sehr schnell geht. Dass das alles sehr schwächlich aussieht. Und da ist Jesu Antwort recht einfach. Es gibt Frieden mit Gott für dich. Du darfst daran teilhaben. Deine Vergangenheit in Bezug auf Glaubensdinge, dein offenkundiges Versagen, menschlich und gläubig, dein Minderwert, dein Zweifel, all das, was du nicht gefühlt hast an Vertrauen Gott gegenüber, all das, was du nicht gezeigt hast an Liebe Menschen gegenüber, all das, was du nicht getan hast, obwohl du es hättest tun können, alles, was dir später noch auf die Seele fallen wird und dort bereits Schaden anrichtet in diesem Moment, in dem wir jetzt gerade nachdenken, ist für Gott nicht wichtig. Das ist nicht das, was Gott über dich denkt. Das ist nicht das, was Gott sieht, wenn er dich sieht. Er sieht Frieden. Er sieht für dich eine komplett neue Perspektive. Eine Perspektive der Liebe und des Friedens. Und er spricht das über dich aus. Das ist das, was Jesus bei seinen Jüngern tut, bei diesen gescheiterten Vorbildern. Auf die soll mal die ganze Kirche gebaut werden. Die gesamte Christenheit wird aus diesen paar Leuten dort entstehen. Und diesen Glaubensversagern, Ostersonntagmorgen noch, sagt er, Frieden sei mit euch. Es ist okay. Und er sieht in ihnen eine bessere Zukunft. Er sieht eine Perspektive für sie, die völlig anders sein wird. Sie wird auch mit Scheitern zu tun haben, sie wird auch mit Versagen zu tun haben und mit Mittelmäßigkeit und mit Dingen, die die Jünger sich auch nicht gewünscht hätten, rückblickend. Aber er sieht eine Zukunft für sie und er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aus dem Versagen, und das ist eine Sache von wenigen Sekunden, wir reden hier von einem Gesprächsteil, der nur unter einer Minute dauert eigentlich, kommt Jesus von, ihr habt es total verbockt, über Friede sei mit euch, zu ich sende euch. Und er sagt ihnen, so wie Gott mich in die Welt gesandt hat, wie ich aus dem Himmel auf die Erde gekommen bin, um Hoffnung und Zuversicht und Glauben zu wecken bei Menschen, die nichts hatten, so sende ich euch. Und da steht im Hintergrund quasi noch das Kreuz. Es wird auch Leiden bedeuten und Ärger, tiefen Ärger, Schmerz, körperlich und seelisch für die Jünger. Aber es wird der Welt eine Hoffnung und einen Glauben bringen, die sie nicht gekannt hat, die nicht bekannt war. Dass nämlich Frieden werden kann in einer Menschenseele. Mit Gott und dann auch mit Menschen. Dass ganze Nationen sich verändern könnten zu Frieden hin. Frieden mit Gott. Und dass sich das lohnen würde, dafür ist Jesus gestorben. Und er überträgt das an seine Jünger und sagt, jetzt seid ihr diejenigen. Macht euch auf den Weg, ich sende euch. Geht los. Er gibt ihnen den Heiligen Geist mit, das werde ich heute nicht noch thematisieren, weil es wirklich noch ein ganz eigenes großes Thema ist. Aber der Auftrag Jesu geht an seine neu geweckten Jünger, so muss man es wohl sagen. Begeistert will ich sie jetzt noch nicht nennen, weil ich glaube, dieses Bad der Emotionen, dieser Wechsel der Emotionen, das wird sehr dramatisch gewesen sein. Aber sie haben jetzt die Vollmacht, Hoffnung und Glauben zu wecken bei Menschen, die das nicht haben. Wo sie auftauchen werden, und das werden erstmal Kuhdörfer sein und dann so Kleinstädte, also Größe Eckernförde vielleicht, da werden sie auftreten und sie werden davon sprechen und es wird etwas bewirken bei Menschen. So wie es in unserer Seele ja auch etwas bewirkt hat. Irgendjemand hat es uns ja gesagt. Irgendjemand war ja derjenige, der gesagt hat, es gibt für dich Hoffnung mit Gott. Und wir haben es geglaubt. Und seine Jünger sind diesen Weg gegangen. Sie wurden zu Zeugen, zu Predigern, zu Missionaren in ihrer Welt. Sie waren jetzt Bevollmächtigte Jesu und sie haben die Welt für immer verändert. In unserer Dunkelheit, in der Dunkelheit des Zweifels, in der Hoffnungslosigkeit des verlorenen Glaubens, dürfen wir erwarten, dass Jesus in unsere Wirklichkeit hineintritt. Dass dieser Adventssonntag nicht so endet, wie er begonnen hat. Dass heute ein Tag ist, an dem Jesus zu dir kommt, zu deiner Seele redet. Ich weiß nicht, ob das nachher, wenn du dein Aufbackbrötchen aus dem Ofen ziehst zu Hause und es mit Wurst belegt, ob es in so einem Augenblick passieren könnte. Oder ob du nachher die Hände falten möchtest, wenn wir beten. Oder ob der Segen am Ende des Gottesdienstes ein Moment sein kann, an dem deine Seele etwas erlebt. Aber die Zusage dieses Sonntags ist, Jesus überschreitet die Ebenen des Naturwissenschaftlichen, des eigentlich Denkbaren und will in dein Leben treten. Es gibt Hoffnung für dich. Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf Vergebung, auf Frieden deiner Seele. Und das gilt, egal was war. Auch wenn du es bis heute bezweifelt hast, gilt das. Denn tiefer als die Jünger in ihrem Scheitern, in ihrem Glauben scheitern, bist du nicht gefallen. Tiefer sind wir auch nicht geraten als die. Und was Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat, gilt dir auch. Friede sei mit dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.